Und das war dann auch schon sozusagen ein Schrecken, den ich gut fand zu spüren.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo
Hallo Fabienne.
Martina, ich schwitze zum Cola,
Hallo Fabienne.
Hallo Martina, jetzt haben wir es richtig gemacht. Na?
Na,
Wie?
wie geht's? Wie geht es?
Gut, und dir?
Ja, ein bisschen angeschlagen, wie man vielleicht hört, aber sonst ganz gut.
An der Stimme,
Meine
die...
raspy Voice.
Ja, ist doch vielleicht ganz gut für unseren Podcast.
Ja, und ich glaube auch, weil ich ja dieses Jahr so Erkältungspech habe. Ich glaube, beim letzten und beim vorletzten Mal Podcastaufnahme war ich auch erkältet. Deswegen ist eh schon nicht
Das
mehr
ist jetzt
erkennbar, wie
ja,
meine
genau.
eigene Stimme ist, eigentliche Stimme ist. Ja. Naja.
So, Martina,
Ja,
heute,
bitte.
also ich habe ganz viele Themen. Mein erstes
Okay.
Thema ist, ich weiß nicht, ob dir das manchmal so geht, ich glaube, du bist auch, ich bin ja so ein Fangirl-Reader. Also manchmal gibt es so Autorinnen oder Bücher, die ich entdecke und dann bin ich wirklich so obsessed und erzähle allen Leuten davon und bin so, the best und genau, muss dann alles von der Person lesen, also alle Bücher lesen und so weiter. Und das Buch, über das wir heute sprechen, oder der Autor, über den wir heute sprechen, ist my newest
Echt?
obsession.
Ha.
Ja, aber genau, bevor ich darüber was sage, kennst du das auch, das Gefühl, to be in
Ein
love?
bisschen, ja, doch ein bisschen, wobei ich gar nicht so viel immer empfehle, weil ich irgendwie nicht verantwortlich dafür sein will, wenn jemand dann es doch nicht mag. Ich sag eher, ich bin eher immer so, du, ich habe das gelesen, ich fand es voll gut, aber ich weiß nicht, also es ist voll deine Entscheidung, also ne, also nur ich so, also eher, weil genau, ich stelle es mir immer sehr schlimm vor, wenn irgendwie jemand was liest aus meiner Empfehlung hin und irgendwie 10 Stunden seines oder ihres Lebens dann da rein investiert und dann bin ich irgendwie schuld, wenn die keine gute Zeit
Also,
hatten.
ich will ja nichts sagen, aber was ist dieser Podcast?
Ja,
Dieser
genau. Aber
Hallo,
nee, aber ich
Middlemarch,
meine da,
Hallo,
nein,
Dings,
nein, ganz
Dings, Dings.
anderer Fall,
Ja,
ganz
nein.
anderer
Ah,
Fall, weil wir ja sozusagen halt eine Stunde lang sehr nicht qualifiziert, aber sozusagen nuanciert dann unseren Geschmacksurteil bilden und nicht einfach dieses, hey, kannst du mir ein Buch empfehlen? Und dann
ach
sagt man einfach,
so,
ja,
ja,
lies, du musst
verstehe.
um. Ich mag auch gar nicht so, wenn so Leute sagen so, du weißt, dass man unbedingt gelesen oder gesehen haben
Ah,
muss.
ja. Nee, das mag ich
Weil
auch
das ist
nicht.
dann
Nein, nein,
immer,
nein. Ja, ja.
ich will dann schon
Ja,
wissen,
ja.
warum
Ja.
und dann nochmal für mich entscheiden,
Ah, ja. Nee, nee, ich bin dann auch eher so, oh Gott, ich bin so, ich lieb's so sehr und erzähle allen Leuten davon. Und aber gut, da bin ich schon auch so ein bisschen, gar nicht so sehr, du musst es gelesen haben, sondern ich bin dann so begeistert und denke, alle müssen so begeistert sein. Das müssen doch
ja.
alle jetzt total genial finden. Und ich muss sagen, oft ist es auch so. Aber gut. Also,
Weil du so einen guten Geschmack hast, willst du
nein,
damit
das,
sagen?
ja, nee, oder vielleicht, weil ich dann doch so,
Weil du in der Bubble bist, wo alle das auch
ja,
geil
genau,
finden,
das
was du geil
natürlich,
findest.
genau, und vielleicht, weil ich dann schon so, weil die Leute sich gar nicht mehr trauen, dass sie was schlecht finden, wenn ich dann davor so geschwärmt habe. Naja, aber das alles, um zu sagen,
Schauen wir mal, wie die Fabienne das Buch heute so findet.
das ist nämlich interessant. Also, weil mein newest love, wie gesagt, ist ein Autor namens Percival Everett, der ein Schriftsteller aus den USA ist und den ich gerade jetzt so für mich entdeckt habe, erst vor ein paar Monaten. Und zwar fing das an mit, es gibt auch immer so diese New York Times 10 Books to look, to watch out for oder irgendwie sowas. Also die haben regelmäßig ein, also die haben ja immer diese Jahreslisten, aber auch so Bücher, auf die sich die Leute aus der New York Times Book Review freuen. Und darunter war das Buch, das wir heute auch besprechen, nämlich James von Percival Everett. Und dann ging es irgendwie darum, eben, also worum es da geht, dass es eben so ein Rewriting ist oder ob es ein Rewriting ist, da kann man ja noch drüber reden, von Huckleberry Finn, The Adventures of Huckleberry Finn von Mark Twain. Und dann, dass es so lang erwartet ist und so. Und dann ging es aber eben auch um Percival Everett, der eigentlich so ein voll prolific Writer ist. Also der hat schon über 30 Romane veröffentlicht.
Verrückt.
Ja. Und war aber lange Zeit, was so ein Writer's Writer genannt wird. Also wohl ein Schriftsteller, der jetzt in,
Verstehe ich aber.
ja, der einem breiteren Publikum gar nicht so bekannt ist, sondern eben vor allen Dingen sehr von seinen Peers geschätzt wird. Genau. Und dann, ich weiß gar nicht wie, habe ich mir gedacht, na ja, schauen wir mal. Und dann habe ich angefangen, aber ein
Dann
anderes
hast du
Buch.
gedacht, ich bin ja auch ein Writer. Vielleicht finde ich das gut.
Nein, nein. Aber ich war dann so, und dann haben sie auch gleich erzählt, weil das ist schon interessant. Jetzt bin ich schon so halb in der Biografie, aber macht ja nichts so. Das ist halt so, wenn man so begeistert ist von jemandem. Es kam nämlich letztes Jahr in den USA auch ein Film raus, American Fiction heißt der oder hieß der, der eine Adaption ist von einem Roman von Percival Everett, nämlich Erasure, der aber schon aus dem Jahr 2001 ist. Und dadurch, also spätestens dadurch, wurde er so einem breiteren Publikum auch in den USA bekannt. Ich fand es auch super interessant, dass der eigentlich auch zum Beispiel einer seiner Romane, The Trees, die Bäume, wurde irgendwie, kam schon 2013 in den USA bei so einer kleinen Verlag oder Indie-Verlag raus und wurde dann in UK nochmal neu aufgelegt und war dann 2022 sofort für den Booker Prize nominiert. Und das heißt, er hat so in den letzten 2, 3 Jahren auf einmal ist er so ein Item, wie man sagt, und wird eben sozusagen breiter besprochen. Und James jetzt eben wird so, das wird jetzt total gehypt, auch in europäischen oder auch in Deutschland so. Und also irgendwas hat mich angesprochen und ich habe dann aber eben als erstes tatsächlich nicht James gelesen, sondern einen Roman von ihm namens Telephone, Erschütterung. Und den kann ich wirklich, manchmal denkst du, muss man
Muss man
gelesen
den
sehen.
gelesen haben?
Ja, oh
Aha.
Gott, das ist wirklich. Und das Interessante ist aber, und da bin ich, also ich mache jetzt einfach so eine kleine Liebeserklärung anstatt einer Biografie. Und das Krasse ist nämlich, das ist ein komplett anderes, also das ist ein Buch, du würdest nicht denken, dass das und James vom selben Autor, oder vielleicht schon. Also das Interessante fand ich dann, oder habe ich jetzt verstanden, ist, dass Percival Everett ein wahnsinnig, der schreibt ganz unterschiedliche Bücher. Also der hat auch in seiner sozusagen Publikationsliste hat der Western, er hat Erzählbände, er hat Lyrik, er hat,
Angeber.
ja, so, aber er hat nur einen Lyrikband, er hat ein Kinderbuch geschrieben, ja, so, und hat aber auch, fand ich auch super, also es war auch so ein kleines Highlight, als ich so ein bisschen so recherchiert habe auf so Wikipedia, dann sind bei manchen Sachen halt so Zusammenfassungen von den Romanen. Und er hat ja nun sehr viele, sehr unterschiedliche geschrieben. Und ich glaube, sein zweiter Roman heißt Cutting Lisa. Und die Zusammenfassung geht wie folgt: Cutting Lisa begins with John Livesey meeting a man who has performed a cesarean section. This prompts the protagonist to evaluate his relationships. That's it. Das ist die Geschichte, keine Ahnung. Also, ich glaube, oder das war dann halt eben auch so für mich, als ich dann eben so kapiert habe, okay, das sind alles ganz unterschiedliche Bücher und noch dazu gibt es so viele, war ich so voll glücklich, weil ich mir gedacht habe, yay, ich habe jetzt so einen neuen Autor entdeckt und kann mich so reinfressen in das Oeuvre. Und deswegen habe ich dann sofort, oder nicht sofort, aber habe ich vorgeschlagen, dass wir doch zusammen James lesen und darüber sprechen. Genau, vielleicht noch ganz kurz liefere ich jetzt nach, also wann der überhaupt geboren wurde. Genau, und zwar 1956 wurde er geboren in Fort Gordon, Georgia, USA. Und sein Vater war ganz lange bei der, oder nee, sein Vater war bei der Armee. Nicht ganz lange, sondern er war einfach bei der Armee, ist dann aber ausgeschieden und hat dann nochmal Zahnmedizin studiert und die Familie ist dann umgezogen nach Columbia, South Carolina. Da war Percival Everett noch relativ jung und er ist dann, hat dann Zeit seines Lebens eben oder seiner Jugend in Columbia, South Carolina verbracht und hat dann an der University of Miami Philosophie studiert im BA. Und dann einen MA in Fiction Writing oder in Fiction an der Brown University gemacht und hat dann schon in seinem Jahr, als er da eben diesen MA gemacht hat, 1982, sein erstes Buch geschrieben und auch dann veröffentlicht. Und seitdem, wie gesagt, he's a very prolific writer, also er schreibt sehr viel, hat eben über 30 Bücher schon veröffentlicht, war aber auch, habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht wo, als Horse Trainer und Cowboy und Jazz Guitarist tätig.
Wie viele Stunden hat eigentlich sein Tag?
Ja, a lot, I think. Und er malt auch in letzter
jetzt
Zeit
auf.
Und hat jetzt auch so eine Ausstellung.
Nervt mich jetzt schon.
Ja. Leider, nein, I'm in love. Und jetzt eben kommt eben sein neuestes Buch James raus, was ein, wie ich schon angedeutet habe, ja, ein Retelling oder Rewriting von The Adventures of Huckleberry Finn von Mark Twain ist. Jetzt wollte ich schon sagen, von Tom Sawyer ist, aber nein.
Nein.
Und zwar aus der Perspektive des versklavten Freundes oder Begleiters von Huckleberry Finn, nämlich Jim.
A.K.A. James.
A.K.A. James, genau. Und das Buch ist eben gerade erst in den USA und dann auch jetzt 2024 in der Übersetzung von Nikolaus Stingel bei Hansa erschienen. Und bevor ich jetzt loslege, glaube ich, müssen wir auch noch mal über Spoiler reden. Weil es gibt, glaube ich, schon so einen zentralen Spoiler, wo wir, glaube ich, so überlegen müssen, ob wir den sagen oder nicht.
Ja, also ich finde, das ist jetzt ja kein Krimi. Ich weiß, ich finde, letzte Woche haben wir, bei der letzten Folge haben wir eine Ausnahme gemacht, weil es ein Krimi war. Hm. Weil sich auch irgendwie der Leseanlass dieses Krimis ist ja nur, dass man rausfinden möchte, was passiert ist. Und ich finde das aber bei dem Buch jetzt nicht.
Okay.
Klar, es ist was anders als bei Huckleberry Finn und
ja,
das ist dann sozusagen die Überraschung. Aber ich finde, wenn wir das jetzt bei allen Büchern machen, dann können wir gar nicht mehr richtig über die reden.
Naja.
Also vielleicht sagen wir einfach Warnung.
Ja, genau. Warnung. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann...
Dann lest erst das Buch und hört dann die Folge.
Ja, genau. Und ich meine, andererseits ist auch, genau, es ist, wie du sagst, es ist sehr lustig, über Spoiler zu sprechen bei einem Buch, das ja ein Rewriting ist und sich auch, also ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ich habe tatsächlich The Adventures of Huckleberry Finn nicht gelesen.
Ich habe das als Kind, also ich habe so eine Kinderbuchversion davon gelesen. Ich glaube jetzt nicht, dass das, also das ist, ich glaube, das war gekürzt und ich habe es nochmal am Anfang vom Studium gelesen, aber ich glaube, dann habe ich es nicht mehr ganz gelesen. Mhm. Also ich habe schon, ich kenne Huckleberry Finn schon so, seit ich Kind bin auch.
Ja.
Aber ich habe es jetzt nie als Erwachsene so als ein Stück Literatur so gelesen.
Ja, ja, und das ist, finde ich schon, also ich habe auch kurz überlegt, also ich kenne es irgendwie auch so diffus, ist man damit vertraut, eben auch in so einer Kinderbuchversion, genauso wie Schatzinsel oder so. Irgendwie habe ich das auch so mitgekriegt als Kind. Aber so nach allem, was ich verstanden habe, gehört es ja in den USA. Also ist es einerseits, war es sehr lange Schullektüre auch tatsächlich. In letzter Zeit nicht mehr so, weil da sehr oft das N-Wort verwendet wird. In James ja auch tatsächlich. Und das ist aber eben nicht nur so dieses Kinderbuch, sondern es gehört auch eigentlich zum Kanon der US-amerikanischen Literatur, auf das sich sehr viele Leute, also Hemingway hat gesagt, die ganze US-amerikanische Literatur geht eigentlich aus diesem Buch hervor. Und es gibt natürlich dementsprechend sehr viel Sekundärliteratur dazu, aber eben auch sehr viel Diskussion. Und Percival Everett selbst sagt, dass es eben so auch deswegen so ein zentrales Buch ist, weil es halt sozusagen eines der zentralen Themen der USA verhandelt, nämlich Race. Ich habe dann eben überlegt, soll ich es jetzt nochmal lesen, um auch eben sozusagen zu verstehen, wo orientiert es sich total dran und wo nicht. Und habe mich aber tatsächlich dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, ja, mal schauen, ob's so funktioniert. Und ich finde, ja, sag du.
Nee, ich wollte nur sagen, es ist auch relativ offensichtlich, finde ich, was auf keinen Fall bei Mark Twain drin stand.
Ja.
Und die, sage ich mal, Plot-Details, wo man sich jetzt nicht sicher ist, waren die auch bei Mark Twain der Fall oder nicht, die sind dann auch nicht so wichtig. Also ich finde, bei den wichtigen Sachen ist es offensichtlich, dass das Teil der Neuerfindung sozusagen ist.
Ja.
Ich habe mich gerade noch gefragt, gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Rewriting?
Nö.
Oder was das ist, weil ich habe mich nur gefragt, ob das jeder weiß, was man darunter versteht und dann habe ich überlegt, ob es was Deutsches gibt und mir ist nichts eingefallen.
Ja, vielleicht eine
Wiedererzählung oder wieder, das klingt ja irgendwie, das trifft es ja nicht.
Der Begriff kommt ja aus so einem postkolonialen Kontext, wo es ja darum ging, aus so einer kleiner Exkurs, aber, und bitte ergänze oder korrigiere mich, also sozusagen die Prämisse von Rewriting oder man sagt auch Writing Back, ist, dass man so klassische oder eben kanonische Literatur, vor allen Dingen des britischen Kanons, nimmt in denen die Perspektive Kolonisierter entweder gar nicht vorkommt oder sehr marginal vorkommt und die dann aus Perspektive dieser Figuren, die oft so Nebenfiguren sind oder eigentlich nur so wie so, wie sagt man so, Hintergründe oder Backdrops, um für die weißen Figuren, um sich zu entwickeln und quasi die Geschichte aus deren Perspektive erzählt. Also es ist so ein Erzählen im Grunde der gleichen Geschichte unter Anführungszeichen oder des gleichen Plots, aber durch die Perspektive der marginalisierten Personen. Also es gibt eben ein Rewriting von Jane Eyre zum Beispiel, White Sagacity, oder auch ein Rewriting von Joseph Conrad von Chinua Achebe.
Und es betrifft da eigentlich auch, also du hast das schon so ein bisschen gesagt, aber es betrifft eigentlich kanonische Literatur. Also man würde jetzt nichts rewriten, was eh niemand was niemand kennt oder was sozusagen nicht irgendwie sehr prägend war für eine bestimmte Leserschaft oder so, sondern genau, es geht eben darum, so ein bisschen die großen Texte auch zu stürzen auf eine Art und da die vermissten oder unterdrückten Perspektiven und Stimmen sichtbar zu machen. Ich habe mal gegoogelt, es wird wohl auch auf Deutsch Rewriting genannt. Ein Neuschreiben sozusagen, aber das würde man, glaube ich, nicht so sagen. Dachte nur, das könnte vielleicht gut sein, das kurz zu erwähnen.
Ja, ja, und voll gut auch, weil ich glaube, es ist auch total wichtig, eben vor diesem, also was du jetzt auch gesagt hast zuletzt, also eben, es sind nur die großen kanonischen Werke, die ja auch, und das ist, glaube ich, auch so diese Idee postkolonialer Kritik auch so der Ebene der Literatur, die ja ganz zentral ist, sind für das Selbstverständnis der jeweiligen Nationen. Also die so die Treasures, die Cultural Treasures sind. Und das ist ja für Huckleberry Finn total der Fall. Und das ist ja auch so das Interessante, es sind eben Werke, die einerseits so zentral sind für das Selbstverständnis einer oder ein sehr spezifisches Selbstverständnis, ein dominantes Selbstverständnis einer Kultur, wo aber eben marginalisierte Perspektiven schon da sind. Ja, so, also es ist dann auch nicht so ein Rewriting und da kommt eigentlich überhaupt, da kommen nur Weiße vor sozusagen, jetzt zum Beispiel, oder nur Kolonisatoren, wobei könnte man sich auch vorstellen, sondern genau, es gibt diese Perspektiven schon und bei Huckleberry Finn ist es, wenn ich es richtig verstehe, also Huckleberry Finn ist ja die Geschichte, Huck, ein junger 14-jähriger Junge, der eben im Süden, in den Südstaaten wohnt, in Hannibal, Missouri, läuft von zu Hause weg, weil er vor seinem Vater wegläuft, der ihn misshandelt und der so betrunken ist und auf seiner Flucht oder schon relativ am Anfang trifft er zufällig eben auf Jim, einen versklavten Mann, der auch auf der Flucht ist, weil man ihn, weil er erfahren hat, dass er verkauft werden soll von seiner Besitzerin. Und die beiden begeben sich dann eben auf so einem Floß auf den Mississippi und erleben da unter Anführungszeichen Abenteuer. Also was ein Abenteuer ist, das kommt ja auch ganz oft vor. Also so diese Frage von, was Huck als ein Abenteuer sieht, hat für Jim natürlich oder für James ganz andere Konsequenzen. Ja. Das ist ja von Anfang an auch in Percival Everetts Roman sehr präsent. Und es wird eigentlich so verhandelt, wenn ich es richtig verstehe, oder so die Kritik an Huckleberry Finn ist eben, dass das ganze Abenteuer oder so der narrative Bogen ist, es ist ein Coming-of-Age-Roman, in dem schon auch verhandelt wird, sozusagen, dass Huck seine auch so racial beliefs oder eben so diese ganze Ideologie der Sklaverei und so weiter ein bisschen über Bord werfen muss und quasi die Menschlichkeit von Jim oder James anerkennen. Und er wird sozusagen, also Jim, die Figur Jim ist in Huckleberry Finn wie so der Background oder so der Anstoß, über den sozusagen Huck sein moralisches Gewissen erkennt oder erweckt wird oder wie auch immer sozusagen. Also das ist, I'm not saying it's like that, I'm saying das ist sozusagen das, was oft kritisiert wird oder das, wo, glaube ich, so dieser Punkt ansetzt und von James.
Ich wollte nur noch sagen, ich fand schon als Kind, als ich Huckleberry Finn so kennengelernt habe, ich fand es schon immer witzig und ich fand es noch mal witzig, die Anfangsszene so dieser Fluchtgeschichte von Jim und auch von Huck auf eine Art, dass es so ist, so, die stolpern so ins Gebüsch und dann so Ah, Jim, ja, du auch hier. Ja. Ich lauf weg, du. Ja, ich, also das fand ich schon immer so auf eine Art lustig und halt auch eigentlich sehr unwahrscheinlich, ne, dass man sich dann irgendwie so trifft und dass die auch dann zuerst so auf dieser Insel irgendwie die super nah eigentlich, also dass der Jim abhaut, aber sich dann noch ganz lange sehr nah an seinem, an dem Ort, also von dem Ort, an dem, von dem er eigentlich flüchtet, aufhält. Das, ja, das fand ich schon immer lustig und das, also das dadurch, dass es so krass konstruiert ist, finde ich, ist auch irgendwie schon immer klar gewesen, okay, es geht jetzt nicht so ums Weglaufen, sondern ja, also irgendwie so, es ist jetzt sozusagen die Lupe, unter dem jetzt bestimmte Dinge verhandelt werden sollen, weil eben der Anfang so holprig ist.
Ja, das finde ich total interessant, dass du das sagst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu sehr in das einsteigen, aber ich sag's jetzt mal trotzdem, wir können es ja im Hinterkopf behalten, weil genau dieses, sag ich mal, so mechanische oder inszenierte, also dass genau. es irgendwie wie so ein Setup ist, und auch so dieser Plot, dieser Flucht, dass dann irgendwie immer so random Leute auftauchen oder sie kommen in Gefahr und dann werden sie random wieder in irgendeine andere Situation gebracht. Das finde ich interessant oder das ist ja vielleicht auch das, ist, also ich glaube, an unterschiedlichen Stellen wurde auch so gesagt, dass es eigentlich so eine, wie so ein Picaro-Roman ist jetzt, James, oder mit Elementen des Picaresken, also auch so mit so einer mittelalterlichen Gattung, wo es eigentlich eher so ein Low-Character ist, der halt so Abenteuer eben auch erlebt. Aber ich frage mich, ob das generell so dieses Abenteuer-Setting ist, das ja James auch, also jetzt der Roman von Percival Everett, das James auch aufgreift und wo wie so eine, wirklich wie so eine, ja, eigentlich wie so eine Theaterinszenierung. Und da bin ich schon bei meinem nächsten Clou, weil James hat von Anfang an, also sozusagen wir verstehen, das Setup ist erstmal so sehr ähnlich wie bei Huckleberry Finn. Auch so der Anfang des Plots ist eigentlich so der gleiche. Also wie es dazu kommt, dass James und Finn zusammen, und ja, Huck Finn zusammen auf der Flucht sind. Und es gibt, wenn ich die Sekundärliteratur oder die Rezensionen richtig gelesen habe, es gibt eben viele Szenen, die in Huckleberry Finn vorkommen, die jetzt auch hier in James vorkommen. Aber es gibt eben auch viele Szenen oder in The Adventures of Huckleberry Finn ist es so, dass Huck und Jim oft getrennt werden. Und wir hier jetzt in James erfahren, was in dieser Zeit, also es gibt sozusagen in Huckleberry Finn sowieso Gaps, die jetzt sozusagen Percival Everett aus Perspektive von James füllen kann. Also wir erfahren jetzt, was eigentlich mit James alles passiert in dem Moment, wo er nicht bei Huck ist. Also sie werden auch in sozusagen im Original von Mark Twains Buch oft getrennt. Genau, aber erstmal ist der Plot sehr ähnlich oder verläuft ähnlich, aber das Buch fängt eben von Anfang an mit so einer zentralen Setup oder so sozusagen ein Clou gleich von Anfang an, den wir erfahren, ist, dass James und nicht nur er, sondern eigentlich alle versklavten Menschen Code-Switching betreiben und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, sie reden und verhalten sich anders, wenn weiße Personen anwesend sind, als wenn sie unter sich sind. Das hat auf der Ebene der Sprache sehr zentrale Folgen. Also wenn weiße Personen anwesend sind, dann reden sie, also an einer Stelle im Englischen heißt es, sie haben einen Slave-Filter. Also sozusagen, sie reden inkorrektes Englisch, sie reden das sozusagen ein Englisch, von dem die Weißen erwarten, dass sie es sagen. Und James stellt sich auch an unterschiedlichen Stellen, Huck gegenüber, aber auch Weißen gegenüber, immer wieder dümmer, als er tatsächlich ist. Also, und das ist wohl sozusagen, um jetzt nochmal auf das quasi Original zu rekurrieren, wo eben James oder Jim in dem Fall als so wirklich so eine Figur dargestellt wird, die eben auf eine sehr spezielle Art und Weise redet, die sehr leicht zu täuschen ist, die abergläubisch ist, also sozusagen alle rassistischen Stereotype, die man sich vorstellen kann, auf ihn geklebt werden. Und der quasi Clou jetzt bei Percival Everett ist, dass er sagt, dass alles ist eigentlich nur eine Show, die schwarze und versklavte Menschen für weiße Menschen aufführen, weil sie nur so sicher sind. Also es gibt so an einer Stelle gleich mal am Anfang, wo James Kinder darin unterrichtet, sozusagen dieses spezifische, inkorrekte Englisch zu sprechen. Und da sagt er eben, es ist wichtig für uns, weil nur wenn sich Weiße uns überlegen fühlen, sind wir sicher. Also es ist sozusagen eine Art und Weise, wie sie der Gewalt ausweichen können. dieses etwas aufführen, um sicher zu sein, dass schwarze Menschen etwas aufführen, das wird an unterschiedlichen Stellen im Roman immer wieder aufgegriffen. Da gibt es auch immer wieder so Narrative oder so, ja, in der Handlung immer wieder so Szenen, die mit dem Spielen, die dann nochmal verändert werden. Also an einem Punkt trifft James, naja, oder ich, jetzt fange ich schon so an, so ganz, ganz, ganz viel zu erzählen. Ja, genau, ja. Deswegen, ich lasse es jetzt einfach, weil wir kommen sicher noch darauf. Aber ja, ich wollte sozusagen das von Anfang an sagen, damit das sozusagen, damit man so diesen zentralen Clou, weil ich glaube, ganz viel baut darauf auf. Und genau, und ja, letzte Sache, in Wahrheit sozusagen ist James nicht nur, also wenn James mit anderen versklavten Menschen redet, dann redet er sozusagen nicht nur normales Englisch, sondern gebildetes Englisch. Und James kann noch dazu, er kann lesen und er kann schreiben. So, und das ist sozusagen, also er ist das komplette Gegenteil eigentlich von dem, als dass er in Huckleberry Finn erscheint.
Aber wir können ja auch als erstes gleich über diesen Hauptclou, ja, den du so angesprochen hast, reden. Der wird ja auch schon sehr früh eingeführt, ja, und man weiß dann Bescheid. Und wie du gesagt hast, es kommt, wird dann immer wieder für die Leute, die es dann auch noch nicht verstanden haben, alle 30 Seiten nochmal wiederholt. Ja. Das fand ich ehrlich, also ich fand auch, also der, wenn, als man den das erste Mal erzählt bekommt, so diese quasi diese performative, ja, Sklavensprache oder diese, ja, performative Blackness, könnte man ja auch sagen, in, ja, aus der Zeit. Und es fängt natürlich an, dass man diesen, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gelesen?
Ich habe es auf Deutsch gelesen, ja.
Ah ja, genau, also dass man halt diesen für so Sklaven oder ja, Sklaven-Narratives, wie heißen die auf Deutsch?
Slave-Erzählungen. Ja.
Slave-Narratives, da kennt man das ja auch, dass oft so der, ja, der afroamerikanische Dialekt so auch dargestellt wird auf der Seite, also dass, ja, das sozusagen auch falsch in Anführungszeichen geschrieben wird oder halt einfach kein Standard-Englisch benutzt wird. Und dann switcht der ja irgendwann mal in so ein perfektes, hochgebildetes Englisch, ja, und dann wird es auch sofort erklärt. Und das ist, finde ich, am Anfang ist man schon so, ha,
ja,
cooler Kniff.
Ja.
Und ist auch so ein bisschen, okay, ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Und dann fand ich aber auch bald, dass ich es dann schon verstanden habe und das wurde dann, also sorry, ich fange gleich mit, ja, der Kritik, ja, ja, an, weil du schon so vorgelegt hast, du bist jetzt schuld, weil du so mit der Verliebtheit schon vorgelegt hast. Dann habe ich direkt so die Reaktion, da auch dagegen halten,
ja,
zu müssen,
ja,
weil ich halt dann fand, ja, okay, das ist eine coole Überlegung, die aber auch nicht direkt neu ist. Also wenn man mal Einführung in African American Studies gemacht hat, dann ist das ja auch sozusagen ein, ja, ein Merkmal von, auch oft von schwarzer Kultur in den USA oder von, ja, Sklavenkultur, dieses sich irgendwie genau verändern, sich Sicherheit zu schaffen, indem man sich sehr unterordnet und anpasst. Geht ja auch bis in die heutige Zeit, wenn irgendwie schwarze Eltern ihren Kindern sagen so, hey, wenn dich ein Polizist, ja, anhält im Verkehr, du bist nur yes, yes sir, yes ma'am und du widersprichst nicht, ja, damit du eben sicher bist. Also das ist ja ein sehr, sehr bekannter Topos.
Mhm.
Der wird dann hier sozusagen als zentrale, ja, als zentraler Kniff inszeniert. Ganz lustig, aber dann fand ich auch wieder, es wurde wirklich mindestens 10-mal wurde sozusagen eine Variation eines Themas nochmal, ja, erklärt und nochmal erklärt und dann nochmal for the people in the back, ne? Wenn ihr es jetzt immer noch nicht verstanden habt, dann gibt es nochmal diese wirklich, die du gerade auch schon angesprochen hast, diese wirklich durchdeklinierte Szene mit den Kindern, wo, ja, es dann nochmal für alle erklärt wird. Nein, du widersprichst nie, nein, du lässt immer die Weißen denken, dass sie die schlauen Gedanken haben, du hältst dich total zurück. Und da war ich so ein bisschen, ja, ehrlich gesagt, für das, dass es keine neue Idee war,
ja,
war es mir irgendwie nicht genug, um da so viel drum rumzuspinnen.
Ja. Ja. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, interessanterweise, es hat auch sozusagen eine, innerhalb von Percival Everetts Werk eine Pointe, weil in Erasure, diesem Buch, das auch das von 2001 ist und das letztes Jahr verfilmt wurde, geht es auch genau darum. Also da geht es genau darum, also der Setup da ist, es ist ein afroamerikanischer Schriftsteller, der halt so hohe oder sozusagen gehobene Literatur schreibt und der sich dann, weil er so frustriert ist, dass er nicht erfolgreich ist, so einen Text schreibt, so einen Roman schreibt, der heißt My Pathology, wo er halt sozusagen im Grunde so ein literarisches Blackfacing macht, ja, und damit dann halt voll durch die Decke geht. Und genau diese Frage von, wie sozusagen, unter welchen Bedingungen kann Black Culture sozusagen in diesem weißen Literaturbetrieb erfolgreich sein, wahrgenommen werden, was wird erwartet und so, kennt Everett sehr gut und er hat es sozusagen vor 20 Jahren schon verhandelt. Das ist das eine.
Und dann passiert ihm aber genau das Gleiche, ne? Also er hat auch erst den breiten Erfolg, wenn er sich quasi dem annimmt, was das weiße Amerika von schwarzen AutorInnen erwartet, und zwar über schwarzes Leid und über Sklaverei-Zeit zu schreiben. Und halt Huckleberry Finn sich zu nehmen in einem Rewriting garantiert einem ungefähr so stark Aufmerksamkeit, wie wenn man in einem Theaterstück weiße Leute nackt durchs Bild hüpfen lässt. Also weißt du, dann wird darüber gesprochen. Ja. So. Also er ist eigentlich genauso in diesem Problem gefangen, was er ja auch...
Ja, aber das finde ich auch zum Beispiel interessant, weil ich habe das Buch tatsächlich, Erasure habe ich nicht gelesen, aber ich habe den Film gesehen, kann den auch sehr empfehlen, weil ich finde, der Film zumindest, und ich vermute mal, dass es vom Ende her schon auch sehr, dass es sehr nahe ist an dem, was der Roman macht, der zeigt auch, es ist ein Dilemma und es gibt auch keinen Ausweg. Und ich finde aber interessanterweise, also er hat auch sozusagen sich genau mit diesem Thema, das ist ein rekurrentes Thema bei ihm, und es ist aber interessant, dass es jetzt erst sozusagen, also ne, Erasure ist von 2001, also dass es 25 Jahre später er damit auch so diesen Erfolg hat und es so einen Nerv trifft. Und er hat sich zum Beispiel auch in The Trees, dem Roman, der eben für den Booker Prize auseinandergesetzt hat, hat er sich zum Beispiel mit Lynch-Morden auseinandergesetzt, und da, es war auch so sehr dialoglastig, aber ganz anders nochmal so. Also ich würde sagen, das ist ein Thema, das gibt es bei ihm sozusagen, das beschäftigt ihn schon länger, aber es ist interessant, dass es jetzt sozusagen so dieser Durchbruch kommt. Und ich finde aber auch, also zwei Sachen noch, und dann können wir auch zu was anderem. Interessanterweise hat er nämlich gesagt, er hatte diese Idee, Huck Finn aus der Perspektive von Jim zu schreiben, und hat dann recherchiert, und es gibt kein Rewriting up to now von Huck Finn. Es gibt wohl schon von 2008 einen Roman, der heißt My Jim. Ich habe leider die Autorin vergessen, das schildert quasi aus der Perspektive von Jims Frau, die ja verkauft werden soll auch. Und da wird diese Frau auch, die kommt in Huck Finn nur so ganz peripher vor, also noch viel weniger als Jim. Die hat da nicht mal einen Namen. Und da in dem Roman My Jim kriegt sie eben einen Namen, Sadie. Und hier in James heißt sie ja auch Sadie, also das hat Percival Everett sozusagen sicher Dings. Aber genau. Und das Letzte, was ich noch, also Huck Finn wird wohl auch deswegen so gefeiert oder hat diese zentrale Stelle im US-Kanon, weil es wohl die erste Novel ist, die in Vernacular gesprochen wurde, und weil eben genau diese Sprechweise ja da eben vorkommt. Und da hatte ich nur wo gelesen, dass Mark Twain, den Percival Everett übrigens sehr, also sozusagen schätzt. Er sagt, er schätzt jetzt Huck Finn nicht unbedingt, aber Mark Twain schon sehr. Und er war auch sehr einflussreich, eher in seiner Non-Fiction, für Percival Everetts eigene Entwicklung von Ironie, weil das macht Mark Twain ja auch sehr stark. Und es gibt wohl eine kurze, ich weiß nicht, ich glaube, es ist kein Fiction-Text, wo Mark Twain quasi aus der Perspektive einer schwarzen, versklavten Frau in ihrer Sprache erzählt, und wo es anscheinend so ganz, also so relativ gut dokumentiert ist, dass er wirklich sehr stark versucht hat, diese Sprache zu treffen. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht in dem Sinne von, ich will das jetzt ausstellen, wie dumm die sind, ja, überhaupt nicht. Weißt du, aus dem Süden zu schreiben und da auch wirklich diese Figuren abzubilden, ja, in ihrer auch sozusagen, in allem, in ihrer Sprache, in ihren Geschichten und so. Und es erzählt auch anscheinend wirklich diese Geschichte dieser Frau, die es auch tatsächlich gegeben hat. Ja, so. Und darüber finde ich es auch nochmal sozusagen interessant. Aber all of that said, und jetzt sind wir vielleicht doch bei dem nächsten Punkt oder dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Ich finde, ich gebe dir recht, ich finde, das Buch hat, und ich habe mich gefragt, ob das bewusst so ist, ich finde, das Buch wirkt an sehr vielen Stellen sehr mechanisch. Also es wirkt wirklich eben oft so, okay, ich habe jetzt diese Prämisse, so, und es wird dann 500 Mal durch, weißt du, und immer dreht man es eins weiter. Wie so ein Rädchen, wie so Rädchen, die ineinander greifen. Und daraus ergibt sich wieder diese Szene, und daraus ergibt sich wieder diese Szene. Und da so, und es wird immer sozusagen ein Rad weitergedreht.
Total, ich hatte da eher so den Eindruck, ich habe eine Checkliste von, was sind die typischen Merkmale von Slave Narratives, was sind da die typischen Themen, und die werden dann der Reihe nach durchgearbeitet und dann auch mal wieder nochmal vereindeutigt. Also ich finde, es ist ein sehr stark vereindeutlichendes Buch.
Ja,
Deswegen wundert es mich auch, weil du ja immer die Showing versus Telling Kritik hast. Ich finde, es wird alles getellt, sozusagen, alles getold. Keine Ahnung, wie man das auf schlechtem Englisch deklinieren würde. Aber ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich habe mich dann halt auch so gefragt, ich bin jetzt sozusagen in afroamerikanischer Literatur vorgebildet, aber ich bin keine absolute Spezialistin. Also ich bin da so in einem, sag ich mal, guten oberen Mittelfeld wahrscheinlich. Und ich selbst habe schon stark bemerkt, okay, hier kommt jemand aus dem akademischen Bereich und versucht hier sehr, ja, genau, versucht eben genau diese Elemente einzubauen, um die nacheinander daran abzuhandeln. Und trotzdem fand ich das Buch aber zweiteilig, also bis zur Hälfte würde ich das so unterschreiben, wie ich es gerade gesagt habe, weil die erste Hälfte ungefähr ist ja auch noch sehr stark an dem Twain'schen Huckleberry Finn-Plot angelehnt, also mit diesem, wo sie auf dem Mississippi mit dem Boot unterwegs sind und dann treffen sie die Leute und das ist ja eigentlich genauso oder sehr ähnlich, sehr stark angelehnt wie bei Mark Twain. Und da dachte ich mir eben, außer eben, dass es erweitert wird um diese Perspektive von Jim spielt eigentlich nur den ungebildeten Sklaven. Und dann dachte ich mir halt so, ist das jetzt alles? Also hat wirklich die Welt jetzt auf diese Perspektive gewartet? Es wird sozusagen bis ein bisschen über die Hälfte hinaus auch nichts Neues, Überraschendes hinzu erzählt. Also jetzt auch nicht im Sinne von, es wird nichts zu Mark Twain hinzu erzählt, sondern es wird nichts hinzu erzählt, was ich nicht in jedem Slave Narrative aus dieser Zeit finden könnte. Also, da dachte ich mir halt so, warum braucht es da ein Rewriting? Warum kann ich nicht einfach den Leuten sagen, lest nicht Mark Twain, sondern lest Frederick Douglass, lest Harriet Jacobs und ihr seid gut bedient mit diesen Geschichten? Da dachte ich, ey, ist echt eine verspielte Gelegenheit, um den Jim eben sozusagen neu zu erfinden und ihn nicht zu erzählen wie jeden Sklaven aus dieser Zeit. Und dann eben kommt die zweite Hälfte und da muss ich dann meine Kritik revidieren. Aber ich war echt am Anfang so echt frustriert auch mit dem Buch, weil ich eben das, wie du sagst, sehr schematisch oder sehr formelhaft
Ja,
fand,
genau,
wie da an
formelhaft.
die Sache rangeht, ja, wie da an die Sache rangegangen wird und man hat halt sehr stark gemerkt, okay, er kommt aus einer theoretischen Perspektive. Also ja, auch so andere Sachen, auch finde ich dieser Topos mit dem Stift. Also es ist so, dass Jim bekommt von einem anderen Sklaven, dem er, glaube ich, einen Gefallen getan hat, einen, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Egal, es ist nicht so wichtig. Er bekommt auf jeden Fall einen Bleistiftstumpen. Und das ist sozusagen für Jim ein total hohes Gut, weil er ist eben belesen, er ist intelligent und er kann schreiben und er möchte schreiben. Und es ist eben so schwer möglich, weil er keine Schreibutensilien hat. Und das ist halt ein ganz, ganz, ganz bekannter Topos aus der Slave-Narrative-Literatur, dass einfach sozusagen das eigene geschriebene und auch gesprochene Wort, das sozusagen, das ist die Macht. Also das zu bestimmen, was geschrieben wird, ist Macht und das ist der Weg der Sklaven auch zur Freiheit, ihre eigene Geschichte zu erzählen, ihre eigenen, genau, Texte zu schreiben. Und ja, schön und gut, aber halt 0,0 neu. Und später findet Jim dann ja oder James auch ein Notebook so, oder so ein Liederbuch von einem Minstrel-Musiker, das er auch mitzerrt und es wird immer wieder nass und er trocknet es wieder, weil ihm das einfach so wichtig ist, jetzt neben seinem Bleistift noch ein Buch zu haben, wo er eben seine Geschichte irgendwann aufschreiben kann. Und ja, ich war wieder so, ist keine schlechte Geschichte, kann man machen, aber also es gibt doch genau diese Geschichte schon in authentisch von actual slaves. Was will er uns denn jetzt damit noch erzählen? Also das habe ich nicht verstanden, warum er sich darauf irgendwie ausgeruht hat. Oder wie hast du das gelesen?
Ich kann das nur alles, deinen Eindruck, total teilen. Also es fehlt sozusagen an den Tropen oder an den Bildern und Momenten nichts, was man eben in so Slave Narratives auch lesen kann. Der Bleistift natürlich, wobei man eben auch dazu sagen muss, ja, also es wird dann auch klar, ein bisschen später, dass dieser Young George, der Mann, der diesen Bleistift für James geklaut hat, dass der gelyncht wird deswegen. Also sozusagen auch das natürlich sozusagen diese Gefahr, die von dem ausgeht, dass diese versklavten Menschen tatsächlich das Wort ergreifen und die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen. Ja, so. Es kommt auch an einer Stelle, sagt James, er liest auch einen, oder irgendein Slave Narrative fällt ihm auch in die Hände. Und er ist aber, glaube ich, nicht so zufrieden damit. So, er findet es eigentlich nicht so gut. Ja? Und ich habe mich eben auch gefragt, warum diese ganzen Anspielungen, warum, also, und ich habe mich dann aber, also ich habe es mir so erklärt, es geht eben auch genau darum, zu sagen, es ist nicht nur ein Rewriting von Huckleberry Finn, es ist auch ein Rewriting von Frederick Douglass, von diesen Slave Narratives. Creatives. Und zwar auch deswegen, und das ist vielleicht jetzt nochmal sozusagen so eine dritte Ebene, die im Text ist, die man vielleicht auch dazu tendiert zu vergessen. Also eben, es gibt Jim, der so das Slave Speak performt. Es gibt Jim, wenn er mit seinen quasi Freunden redet. Und es gibt Jim, wenn er schreibt. Und das ist nochmal was anderes. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl so war, dass zum Beispiel so eine Kritik auch so ein bisschen an so Texten wie von Frederick Douglass war, dass die so sehr stark so europäische Ästhetiken und Narrative imitiert haben, weil die ja erstmal beweisen mussten, quasi, dass sie Menschen sind, unter Anführungszeichen, und weil das ja, und da sind wir wieder bei dieser Frage, Black Culture performed for whom, ja, das ja für ein weißes Publikum wurden diese Texte ja auch geschrieben, um sozusagen für die Abolition zu werben, ja, und um dafür zu werben oder zu sagen, hey, Sklaverei ist scheiße, wir sind alle Menschen, ja, so, und das, also sozusagen, auch da bin ich wieder so voll bei dir. Das ist etwas, das ich sozusagen auf einer intellektuellen Ebene kann ich das voll würdigen, weißt du? Und ja, finde ich das so voll, voll klug. Aber genau, was du sagst, so diese Frage von, trägt mich, also weißt du, so bin ich emphatisch bei Jim. Weißt du, das ist dann wie so ein Film, der bei mir mitläuft, so. Aber es ist jetzt nicht wirklich sowas, wo ich sage so, wow, dafür ist es eben, und ich frage mich aber eben, ob er das bewusst so gemacht hat, auch in Kauf zu nehmen, dass es eben sehr mechanisch wirkt, ja, also ob er auch das imitiert sozusagen selbst in dem.
Er schreibt ja auch ein Rewriting eines weißen Autors und ist auch, also Everett jetzt, und ist damit ja auch wieder eigentlich in dieser Imitation auf eine Art gefangen. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, aber vielleicht sollten wir es eher später besprechen, aber ich habe mich auch gefragt, für wen ist denn jetzt dieses Buch?
Ja.
Also ich hatte schon eher das Gefühl, das Buch ist für weiße Menschen geschrieben, die vorher halt Huckleberry Finn gelesen haben und mit Huck irgendwie so dieses, dieses Coming of Age, aber auch irgendwie diesen Road-Novel gelesen haben und irgendwie so gemerkt haben, ach ja, schau, da merkt jetzt der Huck, dass Sklaven und schwarze Menschen auch Menschen sind. Aber trotzdem natürlich in ihrer weißen, rassistischen Welt weiter gefangen waren, ja. Und die sollen das jetzt lesen und da nochmal einen ganz anderen Jim präsentiert bekommen, noch mehr natürlich sein Menschsein zu verstehen, weil er kann ja lesen, ne? Das ist ja auch so, wenn er das nicht könnte, wenn er nicht der obergescheite, perfekt sprechende wäre, der John Locke und wen liest er noch, Voltaire, dann wäre er dann nicht Mensch. Also da habe ich mir dann auch gedacht, ist das jetzt nicht irgendwie kontraproduktiv, aber was ich halt dann eben schon fand, vielleicht jetzt, um das noch fertig zu erzählen mit diesen zwei Teilen, weil ich finde dann im zweiten Teil, also ich finde in etwa ab da, wo die Plotline mit der Minstrel Show beginnt, da ist es für mich besser geworden und ich konnte dem Ganzen einfach mehr abgewinnen. Ja genau, also es ist vielleicht einfach, um kurz zu sagen, es ist ja dann so, dass Huck und James mit so zwei weißen Männern auf dem Mississippi unterwegs sind. Genau, so Con-Artists, Landstreicher, man weiß nicht genau, auf jeden Fall so ein bisschen fishy Leute. Und die überlegen sich dann so als Weg, um Geld zu verdienen, dass sie den Jim verkaufen und er dann wieder weglaufen soll. Und dann bekommen sie quasi, oder generell wollen sie ihn erstmal verkaufen. Huck und Jim, glaube ich, machen dann aus, dass er weglaufen soll. Auf jeden Fall wird er dann verkauft, wird dann aber sofort weiter verkauft oder abgelöst von einer Minstrel Company, könnte man sagen. Und zwar sind das weiße Männer, die sozusagen Musik machen oder Shows darbieten, wo sie sich in Blackface als Sklaven oder als schwarze Menschen verkleiden, um damit eine weiße Gesellschaft zu entertainen, um eben quasi total rassistische Stereotype zu performen, vermeintliche Sklavenlieder zu singen, alles für ein weißes, alles von weißen Menschen für weiße Menschen, so eine Mischung aus wahrscheinlich Comedy, Musik, Varieté, but make it racist.
Ja.
Die hören eben, dass der James gut singen kann und sind dann so, hey, unser, was ist es, Baritone oder so, ist ausgefallen. Komm, wir lösen dich kurz ab, und die kaufen ihn dann schon wieder, aber trotzdem ist jetzt James nicht mehr so ganz klar, bin ich jetzt bei euch versklavt oder habt ihr mich gerade freigekauft? Keine Ahnung, aber er denkt sich, na gut, lieber gehe ich mit denen mit, als dass ich hier vor Ort als Sklave weiter bleibe. Genau, und ist dann eben Teil dieser Gruppe. Und das Witzige daran, das fand ich ehrlich gesagt schon eine sehr, sehr coole Geschichte, obwohl sie auch wieder Stereotyp ist, ne? Und obwohl es wieder so ein klassischer Topos ist aus schwarzer Literatur, also so Blackface und sowas, aber das Witzige ist ja, die weißen Männer in dieser Minstrel-Show verkleiden sich als schwarz und schminken sich schwarz mit Blackface. Und James ist ja schon schwarz, aber das darf natürlich niemand wissen, weil es dürfen ja nur weiße Leute sozusagen Sklaven verarschen. Und deswegen muss er sich, wird er verkleidet und geschminkt als ein schwarzer Mann, der, nee, als weißer Mann, der Blackface trägt, obwohl er eigentlich ein Schwarzer, also das wird dann sozusagen aus Make-up-Artist-Perspektive herausfordernd. Und er tritt dann eben mit denen auf und ist eigentlich total, also hat natürlich panische Angst, dass es irgendwie auffliegt, ne, weil dann wäre wahrscheinlich die Gefahr für ihn total groß, weil dann würden die weißen ZuschauerInnen das ja so interpretieren, hey, da ist irgendwie ein Sklave, der sich über uns lustig macht, dass wir uns über sie lustig machen. Ja. Also es ist so totale, Meta. Quasi, ja, Metaebene, so eine totale Spirale von verrückten Konstellationen und also dafür hat er große Angst, aber gleichzeitig ist es für ihn ja auch eine total neue Möglichkeit, weil er jetzt kurzfristig zumindest als weißer Mann, der zwar gerade Blackface trägt, aber er hat das Gefühl, er kann jetzt mal ganz kurz in so eine, ja, in eine weiße Rolle reinschlüpfen. Eigentlich ein bisschen, als würde er sich so ein, ja, als wäre er kurz unsichtbar oder er wäre zumindest kurz ein weißer Mann. Und er hat aber natürlich panische Angst, dass das irgendwie auffliegt. Und das fand ich, ab da geht er ja auch sozusagen weg von dem Mark Twain-Text. Yeah. Mhm. Huck ist da nicht dabei. Das heißt, das ist was im Mark Twain-Text nicht erzählt wäre, weil die beiden gerade getrennt sind. Und ab da fängt es ja dann auch an, dass James sich so auf eine Art radikalisiert.
Ja. Yeah. Mhm.
Also er lernt dann ja noch einen kennen, wie hieß der nochmal?
Norman.
Norman, genau. Der auch Teil dieser Minstrel-Gruppe ist, von dem er auch denkt. Also James denkt auch, Norman sei weiß und Norman outet sich dann bei ihm, dass er eigentlich auch ein schwarzer Mann ist, der aber halt sehr einen helle Hautton hat, sodass er als Weißer passt, also als Weißer durchgeht. Und die beiden verbünden sich dann so ein bisschen und trotzdem ist aber James die ganze Zeit total skeptisch, ob das wirklich stimmt, weil er selber kann es auch nicht betonen. Also da ist, finde ich, wieder der nächste Topos, ne? Was ist Blackness? Ja. Ist es sozusagen eine Frage der Optik? Oder ist es eine Frage der Herkunft? Das wird da auch wieder, ich finde, das war wieder, weißt du, es kommen immer mehr aus der Checkliste Sachen, die man abgehakt hat, aber trotzdem
fand ich es halt cool. Und die Haare kamen auch vor.
Genau, genau, die Haare kamen vor, auch klassischer Topos, aber trotzdem war es, ab da war ich zumindest dabei, weil ich fand, okay, jetzt ist die Chance da, den neuen James zu schaffen. Und das hat er dann, die Kurve hat er dann eben schon gekriegt und deswegen wurde ich dann auch versöhnt mit der ersten Hälfte, die mir einfach zu platt war. Und finde ich, da fängt es ja dann auch an, dass James sehr brutal wird.
Ja.
Oder zu sehr brutalen, oder dass das ganze Buch sehr brutal wird. Also ich muss echt sagen, ich lese nichts, was im Splatter-Bereich ist und auch meine Thriller-Zeiten sind hinter mir sozusagen, aber ich habe selten in jetzt so Literary Fiction so ein brutales Buch gelesen. Mhm. Ganz am Ende erwürgt James einen weißen Mann. Davor hat er ihn aber mit seiner eigenen Pistole die ganze Zeit bedroht.
Ja.
Es stirbt es wird erschossen, dieses Sklavenmädchen, die von James auch befreit wird. Und es sind einfach sehr, sehr krasse Szenen, die sich dann in einem relativ kurzen Spanne von wenigen Seiten irgendwie so abspielen. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen, den ich gerade gemacht habe. Ich finde, da hat sich mir dann gezeigt, dieses Buch ist irgendwie für weiße Leute geschrieben. Weil das ist ja der weiße liberale Traum, sozusagen als weißer Mensch, der in einem rassistischen System aufgewachsen ist, aber eigentlich gerne nicht rassistisch sein möchte, ist ja genau das, was man sich die ganze Zeit gewünscht hat und was man sich bei allen, beim Lesen, sei es von, genau, Slave-Narratives, Neo-Slave-Narratives aus der Jim Crow-Zeit, aber auch, keine Ahnung, wenn ich als Kind irgendwelche Bücher über den Nationalsozialismus und über Konzentrationslager gelesen habe, ne, dann habe ich mir gedacht, man hat sich so sehr gewünscht, dass sich diese ganzen Insassen in diesen Lagern zusammentun und aufbegehren und diese ganzen Wächter trampeln, irgendwie sonst, also dass das passiert und es ist aber nie passiert. Mhm. Und das ist aber das, was dann dieses Buch irgendwie durchexerziert und dann ganz durchexerziert. Und besonders dann am Ende, als James dann so eine ganze große Sklavenplantage im Prinzip anzündet und die alle zusammen sich auf die Flucht machen, so als Horde. Das ist genau das, was man eigentlich, also
ist wie so eine
irgendwie
Revenge,
fand ich, es ist so krass, genau, es ist so eine krasse Revenge, die aber irgendwie meiner Meinung nach den Effekt hatte, dass das weiße Gewissen sich dann besser fühlt.
Es ist interessant, weil es kommt ja, glaube ich, auch an einer Stelle vor, so white people love to feel guilty oder so. Yeah.
Mhm. Man will eigentlich die Rache, weil man sich dann nicht mehr guilty
fühlen muss.
Ja, ja. Das meine ich damit, dass dieser egoistische Wunsch von liberalen Weißen, genau das zu lesen.
Mhm.
Das fand ich irgendwie total interessant, also krass irgendwie, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber das ist das, was ich mir dabei dachte, so ich quasi bin die, die das, diese brutalen Sachen in diesem Buch am Ende liest und dann aber ein gutes Gefühl bekommt, weil am Ende alle frei sind und James sich rächt.
Ja, wobei, es ist ja schon interessant, weil das Ende ist ja offen. Also er rächt sich zwar, aber eine interessante Sache ist, die Everett verändert ist, er verschiebt die Zeit, zu der das spielt, unmittelbar vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs. Also das, der ja dann sozusagen zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten ausbricht und wo es genau um diese Frage der Sklaverei geht. Weil ich wollte, und ich sage das, weil ich gerade nämlich sagen wollte, man weiß ja schon am Ende nicht, also klar, er rächt sich, aber es ist klar, er kommt wohin, er ist ja immer noch auf der Flucht. Er ist immer noch sozusagen, wird gesucht und es droht ja alles, was davor gedroht hat, dass er erwischt wird und so weiter und so fort, ist ja nach wie vor präsent. Also die Tat, also dass er jetzt irgendwie frei sein könnte und es kommt ja auch davor, schon relativ im ersten Drittel geht's ja auch immer wieder darum, ja, ist er jetzt, ich glaube, in Illinois, weil in Illinois gibt's keine Sklaverei und dann kommt er sozusagen, also es ist ja wirklich auf der anderen Seite, es ist ja auch historisch wohl tatsächlich so, auf der anderen Seite vom Mississippi und dann kommt er da an und dann fragt er eben diese Gruppe an versklavten Menschen, die er trifft, bin ich jetzt in Illinois, bin ich jetzt frei? Mhm. Und dann sagt ja die so, Boy, you're in America, so, und sozusagen ist es völlig willkürlich, es ist auch scheißegal, ob du in den Nordstaaten oder in den Südstaaten bist, du bist einfach ein schwarzer Mann und deswegen you're out, sozusagen. Also ich finde, ich verstehe voll, was du meinst mit diese Revenge ist voll so befriedigend und gleichzeitig weiß ich nicht, ob es am Ende so einen positiven, also für mich hat es eher so ein bisschen so ein, ob er wirklich frei ist, ob er das überlebt und so weiter. Klar, mit dieser Perspektive von der Bürgerkrieg naht, hat es noch mal mehr so dieses, okay, zumindest wird irgendwas enden. Aber ich meine, wenn wir dann die amerikanische Geschichte, US-amerikanische Geschichte kennen, wissen wir, natürlich hat es dann noch lang nicht geändert, sozusagen so. Aber ja, und ich finde, ich teile deine Empfindung 100%. Und ich habe mich auch, ich habe gelesen und irgendwann, das war sowas Unmerkliches, habe ich mir auf einmal so gedacht, krass, was ist denn jetzt passiert? Das hat irgendwie komplett ich habe mich richtig krass gefühlt, auch eben, also ich fand, für mich war so dieser Kipp-Moment, diese Geschichte mit Sammy, die hat mich mit dem so Mädchen fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das erzählen müssen, entdeckt es für euch selber. Mich hat das so, da, und es ist nur eine ganz kurze Episode, und mich hat das so fertig gemacht. Und ich habe mich dann auch gefragt, klar, davor ist es immer wieder, gibt es genauso, vor allen Dingen in den Dialogen zwischen Huck und James oder in so Szenen wird immer wieder sozusagen gesagt, du, für dich, Huck, ist es ein Abenteuer. Für mich geht's hier um Leben, um Tod, ja, so, und auch immer wieder drauf angespielt, dass Huck gar nicht drüber nachdenkt, was das jetzt eigentlich, dass das eigentlich Konsequenzen für James hat, die es für ihn überhaupt nicht hat, ja, so. Und es bleibt aber eben alles auf so einer Ebene des Wortes, würde ich sagen, ja, so. Also klar, das ist theoretisch so, aber es ist eben durch diese formelhafte und noch ein Abenteuer und dann sind sie hier und dann entkommen sie ja auch immer wieder. Also es hat ja auch immer wieder so was extrem Unwahrscheinliches, ja, wen sie alles treffen, so. Und dann auf einmal ist es gekippt und dann war das alles nicht mehr quasi irgendwie so auf der Ebene dessen, ja, du weißt aber schon, dass es für mich hier so gefährlich ist, sondern dann war es halt, weißt du, es war so voll in your face. Und auch, finde ich, so diese Anspielungen auf die Gewalt, das war ja vorher alles auch so, okay, dann wird sozusagen erwähnt, dass Young George, der James den Bleistift besorgt hat, dass der gelyncht wird, aber wir sehen es alles nicht, wir wissen es nicht. So, es ist sehr kurz immer so. Und dann aber sozusagen gegen Ende kippt es halt so total. Ja, also dann haben wir die Gewalt, dann haben wir James Gewalt, aber wir sehen eben auch viel mehr als davor die Gewalt der Sklaverei.
Ja, ja, voll. Also es ist aber halt auch so ein bisschen dieser Punkt so, wenn man halt einfach nur erzählt, James oder irgendjemand ist ein Sklave, eine Sklavin, das ist ja eigentlich schon das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Ja, 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 aber es
kommt nicht an, emotional sozusagen. Und dann am Ende, also ich finde, es fängt auch schon an mit diesen Schlägen, die James bekommt und mit diesen offenen Platzwunden, die er hat. Ich finde, die sind auch sehr eindrücklich bei mir gewesen und ich war schon so, genau, und dann eben mit Sammy, da ist man komplett fertig, aber ja, auch so diese Angst einfach, die dann, ja, die sehr, sehr greifbar irgendwie wird durch diese ganzen schlimmen Sachen. Also halt auch, wenn man mal drüber nachdenkt, krass, ne, dass es das braucht, damit wir checken, als Leute, die damit irgendwie nichts zu tun hatten jemals oder das noch nie erfahren haben, dass wir checken, wie schlimm das ist, sozusagen. Also, dass es nicht reicht zu sagen, Sklaverei, ja. Weil das einfach nicht emotional durchdringt zu uns.
Ja, da gibt es ja auch diesen einen Exchange auch da zwischen Huck und Finn relativ zum Schluss, wo eben klar wird, okay, jetzt ist der Krieg ausgebrochen und Huck so sagt, ja, vielleicht ziehe ich auch in den Krieg und irgendwie so, es ist so, ja, weißt du denn, was das heißt? Und dann so, ja, jeden Tag sozusagen Angst um sein Leben zu haben, so. Und dann meint James so, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, genau. Und Huck, genau, weißt du, so. Und ich glaube, dieses, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber für Huck ist es eine rein abstrakte Übung, weißt du? Für Huck ist es so, oh ja, vielleicht ziehe ich in Krieg. Der kann sich das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Mich hat es echt auf ganz vielen Ebenen mit einem zwiespältigen Gefühl hinterlassen, ja, so, dass ich gar nicht, also weißt du, und sowohl emotional als auch intellektuell, weißt du, so, dass ich so über manche Sachen dann mir gedacht habe, okay, so, hä, was jetzt, so, also.
Ja, interessant, nee, das war bei mir nicht so. Ich finde, das ist ein sehr eindeutiges Buch irgendwie.
Ah, ja.
Und ich fand es sehr emotional niederschmetternd am Schluss. Also mich hat komplett gekillt die Geschichte von diesem Sklaven auf diesem Steamer.
Ja,
der da im Maschinenraum arbeitet, so ein bisschen Sisyphus-mäßig, also dem passiert gar nichts Körperliches, sage ich mal, Grausames, sondern der ist einfach gefangen in diesem Maschinenraum und arbeitet da Tag und Nacht und weiß nicht, welcher Tag es ist, hat keine Schlafenszeit, sondern hat Tag und Nacht einfach nur die Aufgabe, diese Maschine zu befeuern, mit Kohle zu versorgen, bis er quasi tot umfällt. Und dann kommt der Nächste und macht wahrscheinlich den gleichen Job. Und ist sozusagen so schon abgestumpft von dieser Arbeit, dass er noch nicht mal auch so diese Fragen, die James stellt, aber weißt du überhaupt, also nicht mal versteht, worauf er hinaus will, weil er einfach nur noch so funktioniert. Und das fand ich emotional sehr zerrückend. Genau, aber ich hatte eben nicht diesen Eindruck am Ende, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was uns dieses Buch sagen soll. Oder was ich fühlen und denken soll. So.
Nee, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, was dieses Buch sagen soll, sondern ich finde nicht, dass es eine Lösung hat. Weißt du, wie ich meine? Und ganz kurz, diese Szene, auf die du gerade angespielt hast, hat mich so fertig gemacht.
Mich auch.
Und zwar auch, weil, ich habe es so verstanden, weil es gibt dann ja so ein Ding, wo James ja auch so fragt, hä, und was machst du dann? Und gehst du nie raus? Und wie isst du so? Ich dachte dann an einem Punkt, es gibt gar keinen Herrn mehr. Der ist nicht mal versklavt. Der ist da einfach.
Ja,
und
es wird
ihm
klar,
sozusagen Essen hingestellt, aber er war dann so, aber wer ist denn, genau, dann geht es darum, wer ist denn dein Master? Und den gibt's aber anscheinend gar nicht so. Also das ist wie sozusagen, wie so Überwachen und Strafen. Das ist so verinnerlicht. Ja, und weißt du, natürlich, also oder, nee, sagen wir so, weil, um auf das zurückgekommen, was du gesagt hast, am Ende finde ich genau, wie du auch gesagt hast, ich finde, das schafft es dann halt schon am Ende mehr als nur ein Rewriting zu sein und mehr Sachen aufzumachen, als nur dieses, okay, wir haben jetzt halt ein Rewriting und auch sowas wie, es geht jetzt nur darum, diese Menschlichkeit zu zeigen, ja, weißt du, so irgendwie von James, also als ob das wir, also man zum 100. Mal vorgeführt bekommen muss, dass auch sozusagen versklavte schwarze Menschen waren, ja, so. Und ich finde, am Ende macht es halt irgendwie noch was anderes, aber was sozusagen, ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde, es wirft dann schon so noch mal mehr Sachen auf oder bleibt halt zumindest nicht auf dieser rein intellektuellen Ebene, ja, so, wo irgendwie so schön gutierbar irgendwelche so ästhetischen Kniffe irgendwie vorgeführt werden, ja, so.
Die ästhetischen oder so das Intellektuelle ist ja irgendwie so der Teil 1 und der Teil 2 ist dann halt pure Emotionen oder es versucht einen sozusagen in den Emotionalität zu packen.
Ja. Also ich habe mich schon auch so gefragt, also ich meine, das ist sein, was ist ich, 30. Buch, das ist wahrscheinlich schon sehr bewusst auch so, genau so gemacht. Und ich frage mich, why? Also ich finde es interessant, ich habe da jetzt keine Antwort drauf, so dieses, was du sagst, dass es dann eben darum, dann doch am Ende darum geht oder so an ein weißes Publikum adressiert ist. Weißt du, auch das in Kauf zu nehmen, dass ganz viele Leute vielleicht davor auch aussteigen und keinen Bock mehr drauf haben. Weißt du, und genau diese Liberal irgendwie, so sozusagen, weißt du, auch so Leute wie ich, weißt du, so die diskutieren, jetzt wird mir hier so ein Rewriting und ich erkenne Sachen wieder und I see what you did there und so weiter und so ein gratifying Ding haben.
Ich glaube, wir müssen vielleicht, um die Antwort zu finden, auch noch kurz über den Huck sprechen. Haben wir nämlich noch gar nicht.
Yes.
Weil du hast ja am Anfang gesagt, so dass im ursprünglichen Huckleberry Finn Abenteuer James oder Jim die Figur ist, an der Huck so ein bisschen gespiegelt bekommt, du bist rassistisch, weil du weiß bist und so. Und ich glaube, ohne mich genau zu erinnern, aber ich glaube schon, dass es bei Mark Twain ein bisschen nuancierter, ehrlich gesagt, ist, gerade weil er Kind ist. Also es ist halt nicht so dieses, wie bei weißen Erwachsenen, die ja in Slave Narratives, also weiß man natürlich auch nicht, ne, aber die auch dann da sehr flat Characters immer sind, die sind dann immer sehr oft nur böse. Und beim Huck ist es schon da nicht so, obwohl das von einem Weißen geschrieben ist, anders. Aber einfach durch diese Kindsperspektive, glaube ich, ist da schon sehr viel Ambiguität eingebaut. Aber es stimmt natürlich, es wird dadurch sozusagen auch verziehen, dass er bestimmte rassistische Denkweisen hat, weil er halt ein Kind ist. Und ich glaube, in der neue Huck, jetzt in dem Everett-Roman, der beantwortet ja schon dann die Frage am Ende, und das ist jetzt, glaube ich, das, was du mit dem großen Spoiler auch meintest, die man sich beim ursprünglichen Huckleberry Finn stellt. Da ist man ja auch ein bisschen, okay, Jim, du bist jetzt schon weggelaufen, du wirst eh schon gesucht, es gibt eh schon Kopfgeld auf dich. Warum ziehst du diesen Jungen noch mit? Ja. Und in dem neuen Roman jetzt wird das ja sozusagen ein Grund dafür geliefert. Okay, wer jetzt nicht gespoilert werden möchte,
jetzt
hört jetzt
aufhören.
Einfach kurz jetzt nicht weg. Zu. Jetzt, ja genau. Also es ist dann nochmal so, am Ende explodiert dieses Steamer-Boat, auf dem sowohl Huck und Norman, das ist der weiße, als weiß durchgehende schwarze Mann aus dieser Minstrel-Show, mit dem er dann eben flieht. Und so wie es der Zufall will, war auch Huck auf diesem Boot natürlich, hat sich nicht unten im Steam, im Maschinenraum, genau, hat sich nicht unten im Maschinenraum versteckt, sondern war natürlich irgendwo oben auf Deck. Dieses Schiff explodiert mitten auf dem Mississippi River, alles fliegt durch die Gegend. Ich habe es mir dann so ein bisschen Titanic-mäßig vorgestellt, auf verschiedenen Türen schwimmen Menschen und es ist irgendwie dunkel. Genau, James kann schwimmen zum Glück und schwimmt dann da auch rum, weiß aber, dass Norman zum Beispiel nicht schwimmen kann und sucht ihn halt und in dem Moment hört er dann eine Stimme und die halt ruft, Jim? Und dann ist das der Huck und dann sieht er den und dann wird's mega krass dramatisch, weil in ungefähr gleichem Abstand sieht er einen ertrinkenden Norman und einen ertrinkenden Huck. Und er ist quasi so, Norman, Huck, Norman, Huck, muss jetzt handeln und entscheidet sich dann für wen? Für Huck.
Und zwar warum?
Und rettet ihn und lässt, genau, man muss auch sagen, Norman stirbt. Also er ist damit quasi die vierte Person, die deren Leben James eigentlich auf dem Gewissen hat. Ja. Also indirekt zum Teil auch, aber auf eine Art verantwortet. Genau, und er rettet Huck. Und zwar warum? Weil er sein Vater ist.
Habt ihr das verstanden, Leute? Also der Clou ist...
Huck ist gar nicht weiß.
Genau, ja, James, ja, ja, alright.
Und dann folgt natürlich noch so eine Diskussion, wie, du bist mein Vater und hä, bin ich Sklave, bin ich frei, dann will ich aber mit dir leben. Und dann sagt der James, nein, mach das nicht, weil du kannst doch sozusagen... Genau, und der Huck, weil er halt Kind ist und ein bisschen doof, versteht gar nicht die Repercussions von dieser Entscheidung. Genau, aber das ist halt so der Clou, sag ich, oder der Kniff. Huck ist der Sohn und deswegen... Beantwortet das natürlich die Frage wahrscheinlich aus dem Mark Twain'schen Huckleberry Finn, ne? Warum lässt er ihn nicht gehen, weil er eigentlich sein Vater ist. Wie fandst du das?
Nein, I was not at all einverstanden damit. Nein, also da fand ich, ist es so krass, weil da fand ich es dann auf so einer intellektuellen Ebene wieder so, oh mein Gott, ja, weißt du, sozusagen so... Ihr dachtet die ganze Zeit, Huck Finn, quasi your all-American white boy und ja auch so dieses Symbol für Amerika und so weiter und so fort. Und ihr dachtet die ganze Zeit, es war jetzt aber dabei, bla 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 bla, so. Und auch sozusagen auf so einer, wie soll ich sagen, weißt du, so eben metaphorischen Ebene von der Vater, weißt du, auch so literarisch, na na na. Mich hat das total gestört. Ich fand das so voll, also, wie soll ich sagen, also ich verstehe voll, dass er es nicht anders lösen konnte, dieses Dilemma, wen er jetzt rettet. Aber selbst dann fand ich das so, hat es mich wirklich auch so fertig gemacht, dass er dann sozusagen das Blut, blöd gesagt, also sozusagen die Filiation siegt, sozusagen, ja. Da hat mich was dran gestört. Ich war sehr unzufrieden damit, auf einer emotionalen Ebene. Nein, I do not accept it. Also weißt du sozusagen, was das dann heißt für dieses alles auch? Nee, ich wollte, dass er Norman rettet.
Norman rettet.
Aber gut, ich meine, davor gab es natürlich auch, also das war ja sowieso auch die ganze Situation mit Norman, war ja immer sozusagen auch tainted, weil James immer nicht so genau wusste, kann ich dem jetzt eigentlich vertrauen, ja, so. Ah, aber very difficult. Ah, oh, ja.
Nee, ich wollte auch, dass er Norman rettet, weil Norman ihn ja auch auf eine Art gerettet hat, ne? Aber als er dann sich für Huck entschieden hat, wo ich erst so war, nein, warum, war ich dann immerhin befriedigt nochmal dass die Begründung war, er ist mein Sohn.
Ja,
und
ja,
nicht,
ja,
dass die Begründung ist, ja, ich er
aber
ist aber irgendwie so.
Oh Gott, das wäre ja
so,
krass.
Es ist so Teil meiner treuen Sklaven-Obligation, dass ich den jetzt rette, weil ich den sozusagen aufwachsen habe.
Ja,
sehen.
Ja, nein, nein, ja, ja.
Also immerhin. Und ich meine, was ich dann schon ganz cool wieder fand, ich habe ja auch davor so ein bisschen bemäkelt, was ist jetzt neu an dieser, an diesen ganzen Erlebnissen, die James hat, weil man eben viele von denen standardmäßig schon kennt.
Ja.
Da fand ich da jetzt immerhin cool, also neu an diesem Kniff zu sagen, hey, dieser All-American Hero, ne, der so die ganze amerikanische Kultur mitbestimmt, der jede, vor allem jede amerikanische Kindheit mitbestimmt und vor allem jede weiße männliche amerikanische Kindheit, der ist eigentlich ein Black Hero,
fand ich ganz
cool. So, damit kann ich voll gut leben.
Ja, ja. Und es ist natürlich genau, also es ist konsequent auch immer wieder diese Frage des Performativen. Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen. Und alles ist irgendwie so eine Konstruktion oder eine Performance, die die Leute füreinander machen. Ja, ich finde eben, deswegen, intellektuell kann ich es auch voll, weißt du, kann ich es voll gutieren und nachvollziehen. Aber in dem Moment war ich wirklich, I was like, no.
Was das ja dann bedeutet am Ende, dass Huck rausfindet, ja, das ist mein Vater und er dann sofort sagt, ja, ich will mit dir leben und ich lebe jetzt als schwarzer Mensch, kein Problem. Zeigt ja dann auch wieder, dass diese ganze Bildung, die Huck kostenlos durch Jim bekommt, über diese ganze Reise, halt wieder überhaupt nichts. Also er versteht es einfach nicht. Also das heißt sozusagen, du kannst weiße, du kannst weiße Leute so früh wie es geht onboarden sozusagen. Sie checken es trotzdem nicht. Und was muss noch passieren?
Ja, ja.
Das war irgendwie ist natürlich traurig, aber auch irgendwie dann ganz lustig gewesen.
Ja. Ich fand dann auch in letzter Konsequenz, also weißt du so, ich fand es nachvollziehbar, dass es für Jim auf eine Art gar nicht so viel Konsequenz hatte. Also man hat auch gemerkt, finde ich, für Jim ist seine Familie, seine Tochter und seine Frau, weil das haben wir jetzt auch nicht gesagt. Ein Grund, warum er auch immer wieder versucht, sozusagen zurückzugehen oder sich diese ganzen Schema, diese ganzen dummen Tricksereien macht, ist, weil er eigentlich versuchen will, seine Frau und seine Tochter freizukaufen. Ja, so. Und das fand ich dann schon auch sozusagen immerhin konsequent, sozusagen, dass Jim, also nicht nur, dass er sagt, are you out of your mind, du willst doch nicht quasi als schwarze Person in den USA leben, sei doch froh, dass du sozusagen weiß bist oder als weiß giltst. Aber ich fand es auch konsequent, dass er, klar, er hat schon irgendwie eine Affection für ihn, aber es ist auch klar, dass es da schon nochmal eine andere Dimension, also es ist jetzt nicht so, endlich darf ich sagen, dass du mein Sohn bist und jetzt sind wir happily ever after vereint, sondern ja, also es ist ja auch klar, er sagt ihm dann, also die Differenzen zwischen den beiden bleiben bestehen, auch von Jims oder James' Seite, und das fand ich dann schon irgendwie, da war ich einverstanden damit.
Ja, aber jetzt haben wir schon sehr lange gequatscht.
Ja, haben
wir. Sollen wir erst sagen, was wir als nächstes lesen?
Ja, please, do, you do.
Als nächstes lesen wir mal wieder einen aktuell, gar nicht so aktuelles Buch, aber aktuell im Gespräch oder wie heißt es denn? In
viel diskutiert.
Center of Attention, genau, sich befindenden Roman, und zwar von Jenny Erpenbeck Kairos.
Ja.
Booker Prize.
Ja.
Dieses Jahr. Aber jetzt gilt unsere letzte Aufmerksamkeit noch James von Percival Everett mit der Bewertung.
Ja.
Schwierig.
Ja.
Ganz, ganz schwierig.
I cannot. Also das ist wirklich so ein Buch, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll. Deswegen fang du an.
Ja, also ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Rewritings, sage ich jetzt gleich mal so. Ich mag gerne neues Material. Und vor allem, wenn sozusagen unterrepräsentierte Menschen oder Menschengruppen was schreiben, dann freue ich mich, deren neue Stories zu hören und nicht nochmal Mark Twain durchgewurstet zu bekommen. Trotzdem, gerade die zweite Hälfte hat mich schon fertig gemacht. Und das war dann auch schon sozusagen ein Schrecken, den ich gut fand zu spüren, sozusagen. Obwohl ich es eigentlich schon wusste und schon mehrmals so gelesen habe, aber das hat mir mich nochmal daran erinnert. Aber wie gesagt, es war auch dieses Schematische hat mich schon sehr gestört und auch dieses, dass es am Ende alles irgendwie für mich zumindest so beantwortet und alles so vorgibt, was man jetzt denken soll. Ich habe nämlich diese Woche mal wieder irgend von Akweke Emesi einen Instagram-Post gesehen und sie meinte halt nochmal so, ja, ich schildere Dinge und die Antworten daraus sollen sich meine Leser selber ziehen. Und ich fand, das ist hier halt so gar nicht der Fall. Es ist so, es ist sehr vorgegeben, was man jetzt, wen man wie finden soll und was man denken soll. Also meiner Meinung nach zumindest. Es ist sehr moralisch.
Ja, kannst du ja auch nicht sagen, Sklaverei ist geil.
Ja, es gibt so wenige Szenen, wo die man so auf unterschiedliche Arten lesen kann. Also es ist irgendwie sehr so, ah ja, okay. Ich weiß auch nicht, stimmt schon. Es ist halt auch ja, einfach, ja. was willst du am Biges ja. über sehr schreckliche Dinge schreiben. Aber trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich so eine Lecture gehört und nicht so ein fiktionales Werk gelesen. Aber ja, genau, also ich bin einfach so ein bisschen, ja, da jetzt schon zwiegespalten, aber ich fand es trotzdem auch echt gut und bin froh, dass ich es gelesen habe. Deshalb würde ich mal sagen 4. 3,8. 3,8 bis 4. Schlechte 4.
Also ich bin auf unterschiedlichen Ebenen hin und her gerissen, weil genau, ich habe so das Gefühl, nee, ich denke, das ist so ein Buch, über das ich noch lange, weißt du, so von dem ich noch lange irgendwie erzählen werde, aber jetzt nicht unbedingt, was mir so wahnsinnig gut gefallen hat. Ich muss auch sagen, ich finde zum Beispiel Erschütterung, Telefon, den Roman, den ich von ihm auch gelesen habe, der hat mich viel mehr begeistert oder sogar The Trees, die Bäume, fand ich, war so für ein Thema. Also das hatte halt nochmal so eine mega coole Prämisse auch nochmal. Und die wurde dann auch so, das war so ambivalent die ganze Zeit. Oder man wusste sehr lange nicht, was das Ding ist. Und ich glaube, das meinst du mit dem, es gibt diese Prämisse und man kapiert schnell, worum es geht sozusagen. Und dann gibt es da auch nicht sozusagen 1000 Ebenen, die man darin noch verhandeln kann. Das ist halt dann das und that's that. So, ja, das gibt's halt dann so dreimal durchdekliniert. Ja, keine Ahnung. Ich habe wirklich so.
Gibst du so 1 bis 5 Sterne?
Ja, genau. So. Ja. Und dann finde ich es natürlich aber auch wieder gut, dass es eben etwas ist. Also mich lässt schon so ein bisschen ratlos zurück. Jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf, ja, sind das jetzt die Antworten oder was passiert jetzt mit James am Ende, sondern weil ich gar nicht so genau weiß, was habe ich da jetzt eigentlich gelesen.
Ja, voll. Und ich glaube auch, so wie du schon gesagt hast, die Bilder und auch der Eindruck, der bei mir entstanden ist, der wird mir noch nachhängen. Und das einzige andere Buch, bei dem ich das mal hatte, war bei The Grapes of Wrath.
Am Ende.
Wo es dann so die ganze Zeit, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es so richtig ging
bei Grapes of Wrath.
Aber am Ende, wenn es regnet und diese arme Familie da in diesem Matschhaus, ich habe einfach das Buch zugeklappt und war so devastated. Und so war das auch dort ein bisschen. Und das ist ja schon auch sehr eine coole Sache, wenn Literatur das schafft, das zu machen.
Ja, voll. Und eben, das hätte ich nicht gedacht, so wie das Buch anfängt oder von der ersten. Genau. Also sozusagen, wenn ihr es lest, lasst euch versucht es wirklich bis zum Ende zu lesen. Jetzt, weißt du, so, das ist ein Buch, das muss man als Ganzes lesen, weil die erste Hälfte, finde ich, wird dem nicht gerecht. So, oder da passiert noch ganz viel. Ja, abgesehen davon, dass es den Spoiler gibt. Na gut. Tschüss. James. Percival Everett, still in love. Ich werde noch ganz viele Bücher von ihm lesen.
Okay, ich wahrscheinlich nicht. Maybe, schauen wir mal. Okay, ja, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.